Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Gert Otterbach. Gert ist Kanzleiberater und Geschäftsführer von ProS2B. Hallo Gert, schön, dass du da bist.
Hallo Daniel, grüß dich. Grüße an die Runde.
Ich hatte schon das Glück, dich einige Male als Berater kennenzulernen. Du hast auch schon bei uns in der Kontaktgruppe beraten und hast das immer sehr gut gemacht. Von daher freue ich mich sehr, dass du heute in unserem Podcast bist.
Danke dir.
Als wir uns das Thema überlegt haben, hast du gesagt, boah Daniel, ein tolles Thema wäre die Kunst des Weglassens. Jetzt konnte ich mir darunter erstmal gar nicht so richtig was vorstellen, habe aber gedacht, naja gut, wir Steuerberater versuchen ja mal alles zu machen und alles auch richtig zu machen, dann ist mal was weglassen ja genau das richtige Thema für uns.
Ja, habe ich mir so überlegt. Das ist ja die große Herausforderung, dass wir uns alle nicht über die Arbeit beklagen können. Und dann überlegt man an Konzepten und an umsetzbaren Dingen und dabei ist der Titel bei mir so entstanden.
Wie bist du denn grundsätzlich zu dem Thema des Weglassens gekommen?
Ach, wenn man so jeden Tag in einer anderen Steuerkanzlei ist und so mit offenen Augen durch die Gegend läuft, da denkt man, ist es ja der Wahnsinn. Also zunächst mal stellt man fest, dass es Kanzleien gibt, die schon ganz, ganz weit sind und andere, da kommt man mit Themen, wo man denkt, ist doch total logisch, da gucken die einen mit großen Augen an. Und so als systemisch denkender Mensch denkt man sich auch, wo ist ein Ansatzpunkt, wo man alle mittreffen kann? Und dadurch habe ich eben die Kunst des Weglassens als primäres Thema in der Branche angesehen.
Du kennst die Steuerberaterbranche ja schon ganz lange. Du arbeitest ja eigentlich schon ewig in der Steuerberaterbranche. Vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, wie du in die Branche gerutscht bist.
Ja, mein Papa war Steuerberater. Deshalb habe ich so als kleiner Stöpke, bin ich auch mit der Telewander und dem amerikanischen Journal groß geworden. Habe das dann auch irgendwann studiert. Und habe aber nachher gemerkt, nee, so richtig Bock hast du da nicht drauf. Und also jetzt auf die tatsächliche Steuerberatung. Wir haben dann eine Wirtschaftsberatungsgesellschaft aus der Steuerberatung ausgegründet und ich habe dann betriebswirtschaftliche Beratung gemacht. Das heißt, ich durfte dann auch mal an die Luft und das hat mir dann Spaß gemacht. Und ich war damals im Fachbeirat des Steuerberaterverbandes Westfalen-Lippe. Und wir haben die Matrix-Zertifizierung damals für Steuerkanzleien initiiert und ja, da war ich der Projektleiter. Und dabei habe ich dann aber gemerkt, ja, die Kanzleien, die wollen kein QM, die wollen Lösungen für die Praxis. Und durch meinen fachlichen Background und dadurch, dass ich mich in der Kanzlei, wo ich groß geworden bin, viel um die IT und die Organisation gekümmert habe, ja, war das dann genau mein Ding und da hatte ich Bock drauf. Und so bin ich dann, ja, das Ganze ist 2005 entstanden, seitdem eben sehr, sehr viel unterwegs in Kanzleien.
Ja, das ist ein ganz schöner Erfahrungsberg, den man so im Laufe dieser Jahre aufhäuft.
Ja, ist krass. Manchmal, wenn ich abends so nach Hause fahre, denke ich, was war das jetzt wieder? Ja.
Ja. Okay, ja, sehr schön. Jetzt normalerweise, wenn du berätst, hast du ja gerade schon gesagt, das waren früher, kam das mal über QM, dann über Prozesse und wie stelle ich eine Kanzlei gut auf. Und ja, jetzt sagst du, okay, jetzt müssen wir auch mal schauen, was können wir denn jetzt auf diesen ganzen Prozess nochmal weglassen? Was müssen wir uns nicht anschauen?
Ja, wir sind ja in dem Berufsstand alle Jäger und Sammler. Wenn ich so ein bisschen die Zeit mal zurückblätter, wo kommen wir alle her? Da waren wir froh über jeden Auftrag. Wenn da ein Mandant an der Tür geklingelt hat, den haben wir sofort genommen. Da haben wir nicht gefragt, wer ist das? Wir waren dankbar darum, weil wir gesagt haben, der Kuchen ist verteilt. Mittlerweile ist das Bild ja komplett verändert. Wir müssen schauen, dass wir unsere Ressourcen sinnvoll einteilen. Und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auf dem Markt nicht unendlich verfügbar, also müssen irgendwelche Lösungen her. Und wenn wir dann immer noch weiter überlegen, was können wir denn sonst noch alles tun für unsere Mandanten, ja, dann bleiben die Mitarbeiter zurück und vor allem das, was ich feststelle, der Chef oder die Chefin selbst. Denn wenn ich 70 Stunden die Woche arbeite, das kann ich mal eine Zeit lang machen, aber irgendwann falle ich um. Und wenn wir uns nur mal umschauen in der heutigen Gesellschaft, wir sind ja getrieben. Im Land der Verfügbarkeit all dessen, was wir uns wünschen, laden wir immer noch mehr oben auf. Das ist nicht nur im beruflichen, sondern im privaten Umfeld auch so. Und wir kennen das vielleicht auch, wenn wir dann mal ein Wochenende rangehen und unseren Keller aufräumen, was wir da alles so finden. Und das Gefühl, wenn man abends sieht, der Keller ist aufgeräumt, dann hat das auch mit Ballast abwerfen und mit Ordnung und mit Sauberkeit zu tun. Und warum sollte man das nicht auch in seinem Unternehmen umsetzen? Und wenn ich nicht unendliche Ressourcen zur Verfügung habe, macht das doch einfach Sinn, Dinge nicht mehr zu tun, die man vorher getan hat. Und das Schöne an der Geschichte ist, ja, wir wollen immer investieren. Wenn ich auf den Arenen, auf den Steuerberater-Expos, auf den Veranstaltungen rumlaufe, dann sehe ich auch Leute, die überlegen, was kann ich hier noch tun, was kann ich da noch tun. Aber das kann ja erst der zweite Schritt sein. Und der erste Schritt, ich muss doch erstmal eine Entlastung herbeiführen, um die Ressourcen zu haben, um diese Dinge alle zu implementieren. Und das einfachste Invest, was wir haben, ist, Dinge nicht mehr zu tun. Vielleicht ein Beispiel. Ich war jetzt in der Kanzlei, da habe ich die Leute gefragt, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie bucht ihr Arab? Da haben die mich groß angeguckt und sagen, was meinst du damit? Ich sage, redet einfach mal, sagt mal. Und die waren sich alle einig, für 5 Euro buche ich eine Arab. Und dann habe ich so auf meine Art gesagt, dann habt ihr den Schuss nicht gehört. Wenn ich dafür Zeit habe, ja, und das ist eine Diskussion, die habe ich irgendwann nach einer Stunde abgebrochen. Aber das ist nur so ein Punkt, wo man mal einen Nadelstich setzen kann, wo man überlegt, was macht das überhaupt für einen Sinn? Wir müssen doch mal überlegen, uns zu entlasten. Und wenn ich dann diese Dinge nicht mehr tue, indem ich ab 800 Euro oder von mir aus ab 3000 eine Arab buche, habe ich doch eine Regelung geschaffen, die Zeit bringt. So, und ich brauche aber keine Zeit zu investieren, um da hinzukommen. Ich brauche mich nur mal zu unterhalten und die Regelungen festzulegen.
Ja, nee, aber gar nicht so einfach.
Ja, nee, das ist die Theorie. Die Praxis sieht dann anders aus.
Genau. Wir haben es auch schon mal Unternehmensnachfolgen gesagt, das ist auch genau mein Problem, wenn man sagt, buch diesen blöden Posten nicht. Dann sagen die immer, ja, dürfen wir das nicht? Dann sage ich, völlig egal, wir reden über 1.000 Euro, wir müssen nicht dürfen, soll der Betriebsprüfer meinetwegen hinzubuchen, dann hatten wir die Arbeit nicht. Aber das ist natürlich ganz schwer, das an einem ganz gewissenhaften Finanzbuchhalter das zu erklären. Und irgendwann nicken die, weil sie aufgegeben haben in der Diskussion und machen es dann trotzdem wieder ein Jahr später.
Genau, aber dafür Lösungen zu finden, das ist so das Ziel. Und auch wenn ich mit diesem Thema komme, dann sagt häufig eine Kanzlei, ja, wir buchen das nicht für 5 Euro. Wenn du dann aber mal rumgehst, dann siehst du, dass die Mitarbeiter das ganz anders machen. Das ist genau das Thema, dass man da auch einen gemeinsamen Controlling-Prozess dahinter hat und sich mal in die Augen guckt ab und an und sagt, so ihr Lieben, was machen wir da eigentlich? Also eine gemeinsame Zielsetzung, um auch konzeptionell diesem Wahnsinn und dieser vielen Arbeit zu entgegnen. Und dann sind wir wieder beim Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Und wenn ich dafür nichts investieren muss, ist doch geil.
Ja. Also Zeit. Ja, aber wirklich schwierig. Also die meisten Mitarbeiter noch Steuerberater sind ja über Jahrzehnte ausgebildet nach dem Motto, das muss alles immer stimmen, 100%ig sein. Und dann zu sagen, auf einmal machst du nur so 98%, das fällt denen ganz schwer.
Total. Vor allem, ja, man kriegt dann immer entgegen, ja, aber dann leidet doch die Qualität. Und dann frage ich immer, wieso, verstehe ich nicht, erklärt mal. Ist völlig klar, wie du sagst, auch die Persönlichkeitsprofile der Menschen, die muss man natürlich auch berücksichtigen. Der eine kann damit was anfangen, der andere eher weniger. Und dann beginnt es eben schwierig zu werden. Aber darin sehe ich eben meine beziehungsweise unsere Aufgabe. Ich bin ja kein Alleinunterhalter, wir machen das im Team. Ja.
Jetzt hast du vor einigen Sätzen auch schon mal gesagt, und das war bei uns genauso, ich habe irgendwann den Fachkräftemangel. Dann hat man sich überlegt, wie kann man dagegen angehen? Also man macht mehr Zeitungsanzeigen, man macht Facebook-Werbung, man bietet immer mehr Gehalt, immer Benefits und merkt irgendwann, naja, jetzt ist man mal ausgereizt. Wenn ich so einen Mitarbeiter mit 100 Euro pro Stunde kalkulieren muss, ist es irgendwann mal eine Grenze erreicht, wo ich das auch nicht bei meinem Mandanten vertreten kann, wo ich sage, okay, da brauche ich auch irgendwo andere Lösungen. Dann kommt natürlich als nächstes immer das, was halt von allen gesagt wird, der muss halt digitalisieren, ne? Dann schaffen die Mitarbeiter mehr Buchungssätze, du musst demnächst KI einsetzen. Aber auf das Thema weglassen sind wir noch nie gekommen.
Ja, kannst du mal sehen. Ja, das war ja jetzt nur ein Beispiel im fachlichen Bereich, ja. Auch wieder ein Punkt von ganz, ganz vielen. Das sind oftmals Kleinigkeiten, die ich auch gerne zum Anfüttern nehme. Einfach damit die Mitarbeiter dann Sinn drin sehen. Die sagen dann, ey Mensch, das ist ja cool. Wenn du mit einer großen Kick-Off-Veranstaltung kommst und sagst, jetzt machen wir hier ein großes Projekt, da schalten viele ab und sagen, jetzt drehen sie am Rad. Aber so kleine Nadelstiche und dann nachher aber zu sagen, worum es geht, das ist so die Geschichte. Und ja, das war jetzt eben, wie gesagt, ein kleines Beispiel aus der Praxis. Andere Beispiele, die sind dann eher strategischer Natur. Und da geht es dann um größere Dinge, wie Weglassen von Mandanten oder Mandantengruppen. Ich denke, das ist in der Szene auch allseits bekannt, dass das eine Möglichkeit ist. Das Entscheidende ist nur, es auch zu tun und da entsprechende Mechanismen ja zu kennen und die auch umzusetzen. Eine andere Geschichte ist, klare Aufträge oder Auftragsarten noch weiter zu machen oder zu sagen, nee, das machen wir nicht mehr. Ein auch ganz bekanntes Beispiel, auch das ist ein Platzhalter, eben Baulöhne. Ja, wenn ich eine kleinere Kanzlei sehe, die ein oder zwei Mandanten haben, die für die man Baulöhne anfertigt, das ist im Grunde wirtschaftlicher Totalschaden. Und unternehmerisch sollte man sich dann fragen, ob man das nicht an irgendein Rechenzentrum oder an Kollegen abgibt. Ja, und das ist dann so ein Mix vieler Maßnahmen, die tatsächlich nur das Weglassen letztlich zum Inhalt haben.
Ja, löst auch viele Probleme. Also bei uns ist es schon immer, wenn ich ankomme und sage, ich will irgendwas verbessern oder eine Planungszeit einrichten oder ein Digitalisierungsprojekt umsetzen, sagen die Mitarbeiter, ja, hört sich gut an, machen wir 3 Jahren. Also jetzt brauchst du beim nicht kommen, ne? Wir haben gerade den Schreiben.
Genau. Oder man schaut sich an und sagt, okay, du, ich nicht, ich bin da raus. Genau.
Das heißt, ich würde das als Zwischenschritt sehen, dass man wirklich sagt, bevor man jetzt neue Maßnahmen umsetzt, schauen wir uns erstmal das Weglassen an, um die Kapazitäten zu heben. Und ich glaube, auch die Mitarbeiter werden das gut finden, weil die tragen ja den größten Stress. Ich meine, letztendlich haben wir fast alle Mitarbeiter zu wenig, wenn man mal ganz ehrlich ist. Dass es gerade mal irgendwo Überschuss da ist, ist ja eher die Ausnahme. Das heißt, man würde auch erstmal die Mitarbeiter entlasten. Ich glaube, das finden die auch nicht ganz schlecht.
Und das ist so ein Mix. Also das finde ich auch wichtig, dass man erstmal ganz individuell sich die Situation vor Ort ansieht, auch sich die Menschen ansieht, die dort arbeiten, um dann das richtige Konzept dafür zu entwickeln. Ja, weglassen können im Übrigen auch Mitarbeiter sein. Ja, jetzt würde man auch sagen, wie, ich brauche doch jeden. Nee, es gibt durchaus auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo man dann überlegen könnte, ja, ob man sich nicht voneinander trennt, weil es einfach nicht passt.
Ja.
Aber weiterhin nach Mitarbeitern zu suchen, das ist ja durchaus eine Maßnahme, die man neben dem Weglassen auch machen sollte. Aber die Zeit muss ich ja auch erstmal haben. Das ist ja nicht mehr eben gemacht.
Ja, das heißt, als kleines Zwischenfazit nehme ich mit. Ich habe bei dem Thema Weglassen, ist jetzt erstmal sehr, sehr der Oberbegriff. Und dann hast du gesagt, okay, ich kann einmal Sachen im operativen Doing weglassen. Also zum Beispiel bei der Buchhaltung mache ich vielleicht Sachen ein bisschen schneller. Mhm. Dann kann ich hingehen und sagen, okay, ich brauche vielleicht nicht jeden Mandanten. Wobei, das ist natürlich wirklich schwer. Man hat die ja meistens aufgebaut. Die hängen einem irgendwo so ein bisschen am Herzen. Oder vielleicht hat man die Kanzlei sogar gekauft. Das heißt, das ist ja auch ein wirtschaftliches Invest. Wenn ich dann sage, okay, ich kaufe hier 400.000 Mandantenstamm und 100.000 setze ich wieder frei, war das vielleicht auch ein schlechter Einkauf an der Stelle. Und noch schwieriger ist ja fast Mitarbeiter freistellen, weil gerade die meisten Steuerberater sind ja gar nicht so groß. Das heißt, die kennt man auch sehr persönlich. Wobei wir natürlich jetzt auch schon mal die Erfahrung gemacht haben. Also die meisten Mitarbeiter sind nach wie vor sehr, sehr treu und man arbeitet gerne mit denen zusammen. Aber es ist genau wie du sagst, ab und zu hast du auch mal einen dabei, wo es nicht passt. Oder der sagt, hey, endlich ist es mein Arbeitnehmermarkt, jetzt kann ich mal doof zum Chef sein. Also das ist ja auch schon mal vorgekommen, das war Jahrzehnte andersrum. Da muss man ja auch irgendwie mit umgehen.
Ja, diese Themen waren natürlich jetzt von mir salopp formuliert. Da muss man schon sorgfältig hinschauen, was man da tut. Weil man löst ja immer Effekte aus. Effekte, die dann andere Getrieberädchen in Gang setzen. Und da muss man schon natürlich sehr sorgfältig sein. Das ist so. Man lebt mit vielen Mandanten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lange zusammen. Man hat eine persönliche Beziehung zueinander. Aber auch da das offene und ehrliche Wort zu finden und die in der Kommunikation, das so darzustellen, dass es niemandem wehtut, kann dann nachher eine sinnvolle unternehmerische Entscheidung sein, die in jedem Fall Mut erfordert. Mut zu einer Entscheidung. Und auch Mut dazu, von dieser Entscheidung im Nachgang nicht abzuweichen. Denn wenn ich mich von einem Mandanten trenne, kann ich euch Brief und Siegel geben, der steht nachher wieder auf der Matte und sagt, nimm mich doch bitte wieder an, weil er ja keinen anderen findet. Und dann auch noch zu sagen, nee, sorry, es geht nicht. Das ist nochmal eine Hürde, die man dann überspringen muss. Aber ich kenne ja selber aus meiner Vergangenheit Mandanten, wenn ich der Nummer auf dem Display sah, da war mein Tag, der war im Eimer. Und ich musste heute meine Mitarbeiter davor schützen, wenn so ein Mandant anruft, um die Mitarbeiterzufriedenheit hochzuhalten. Und dann gehen auch persönliche Interessen oder Befindlichkeiten, dass man den Mandanten schon 20 oder 25 Jahre kennt. Die sollten dann in der Gewichtung ein anderes Maß annehmen.
Ja, also ich kann die Sorge da ein bisschen nachvollziehen, oder ich erlebe die zumindest immer in der Praxis. Also wenn wir jetzt unsere Einzelkanzleien haben, die wir aus der Holding her betreuen, dann kriege ich dann so oft Anrufe und sagen, oh Gott, hier habe ich Angst, dass ein Mandant geht, oder hier ist jetzt einer ein bisschen Rente gegangen, da brauchen wir, war ein großes Mandat, wir brauchen einen neuen, dann sage ich immer, ist auch kein Problem, dann brauchst du den in einer oder zwei Wochen, den haben wir den. Und dann sind die ganz irritiert und sagen, nee, das kann doch nicht so schnell funktionieren. Also die haben sich dann noch nicht so viel neue Zeit eingeschnellt, dass es Mandanten halt sehr schnell auch wieder akquiriert bekommen kann.
Ja, und ich glaube, das haben wir alle mittlerweile gemerkt, dass sich der Markt komplett gedreht hat. Und letztlich ist es eine persönliche Entscheidung des Inhabers, der Inhaberin. Das geht uns doch im Privaten auch so. Wenn wir merken, es wird uns alles zu viel, dann muss irgendeine Lösung her, bevor wir selber dabei auf der Strecke bleiben. Und dann kann das auch mal eine unangenehme Situation werden. Aber es ist wichtig, es zu tun. Und das ist auf dem Markt, habe ich ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich wachse, um die Ressourcen so zu erhöhen, dass ich den Wust erledigt kriege. Oder ich muss kleiner werden, um, ja, kennen wir auch alle den Spruch, Umsatz macht Arbeit, Gewinn macht Spaß, um eben mit den lukrativen Dingen einfach unten rechts über dem Doppelstrich mehr Erfolg zu haben.
Ja, das ist auch ein wichtiges Thema. Das höre ich mir immer wieder, wenn ich mit Kollegen essen gehe, dann sagen die, ja, bei mir hat ein Mitarbeiter gekündigt, ich habe ewig gesucht, habe den nicht ersetzt bekommen, habe mich geärgert, wusste nicht, wie ich es machen sollte. Und letzten Endes habe ich mich einfach ein bisschen kleiner gesetzt, habe jetzt statt 6 nur noch 4 Leute, habe aber meinen Gewinn gesteigert.
Ja, und meine Erfahrung ist auch, wenn man die Mitarbeiter bei diesem Thema mit ins Boot holt und sagt, ihr Lieben, das ist jetzt unsere Strategie. Ja, wir wollen erstmal weglassen und nochmal neu Anlauf nehmen, um sinnvolle Dinge zu implementieren. Dann habe ich eben die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen in den Vordergrund gerückt und ich habe den Mitarbeitern gegenüber dokumentiert, ich habe ein Konzept. Da kann ich auch das Visier mal hochmachen und sagen, ey ihr Lieben, es tobt der Wahnsinn, wir kriegen unsere Arbeit kaum erledigt. Lasst uns gemeinsam ein Konzept machen, und das Einfachste ist einfach mal Dinge wegzulassen, die uns keinen Spaß machen und mit denen wir kein Geld verdienen. Denn viele Inhaber von Kanzleien sind ja auch gerne bereit, den Mitarbeitern ein höheres Gehalt auszukehren. Ja, so jemanden gibt es tatsächlich. Aber wie will ich es denn machen? Und wenn ich über solche Maßnahmen dann auch noch eventuell mit einem höheren Gehalt winken kann, ist das doch nicht zu deren Schaden. Und besser so etwas zu tun, als gar nichts zu tun und offenen Auges so weiterzumachen und das Risiko zu fahren, Mitarbeiter zu verlieren.
Ja, das ist so. Also wir merken bei Kanzleizukäufen, als wir früher gekauft haben, da waren die Mitarbeiter manchmal hoffnungslos unterbezahlt. Da haben wir uns überlegt, okay, das müssen wir erhöhen, das müssen wir auch irgendwo in der Kaufpreisfindung mit einbauen, weil das kann man nicht so laufen lassen. Wenn wir heute Kanzleikäufe machen, merken wir aber schon, dass die Mitarbeiter auch vernünftig bezahlt werden, weil der Markt das auch einfach hergibt. Also da merkt man auch, dass viele Kanzleien dann eher mit einer sinkenden Umsatzrendite zu kämpfen haben.
Ja, habe ich auch schon gesehen. Ich schreibe ja auch das ein oder andere Wertgutachten zu Kanzleien und da sind immer mehr Fälle dabei, wo wir auch sagen müssen, es tut uns leid, aber der Kanzleiwert ist jetzt nicht mehr so doll, dass man da das 1,0 oder 1,2-fache oder auch 0,8-fache für bekommt. Das funktioniert dann einfach nicht mehr im Ertragswertverfahren. Ja. Und das ist eben zum Teil, dass man immer Ja gesagt hat zu dem Mandanten, weil man sich immer als Dienstleister gesehen hat. Und die Kunst des Weglassens könnte man auch formulieren als Kunst des Neinsagens. Denn wir leben ja im Land des Kannst du mal eben, und der Mandant hat das ja begriffen, dass wir Dienstleister sind. Und dann auch mal eben zu sagen, du, das ist eine Leistung, die kostet Geld. Dann sind wir in der Honorarpolitik. Bedingt eben auch wiederum ein solches Umdenken, das mit den Themen, die wir eben besprochen haben, eng zusammenhängt. Nämlich an der Mentalität, an der Haltung und an der Philosophie des Unternehmens.
Ja, jetzt, das heißt, jetzt hast du am Anfang gesagt, man braucht ja ein bisschen Mut dazu, aber so, wenn ich richtig verstehe, sagst du, pass mal auf, liebe Steuerberater, jetzt macht das nicht morgen den großen Cut, sondern das ist einfach ein Prozess, der auch über eine sehr lange Zeit gehen kann. Man muss ja nicht morgen alles ändern, sondern macht man, sag ich mal, eins nach dem anderen und so, dass das Risiko wirklich gestreut wird oder vielleicht auch gar nicht mehr da ist.
In der Regel ist das so, ja. Pareto 80%, ja. Es gibt natürlich auch andere Kanzleien, die hauen auf den Tisch und sagen, wir wollen jetzt sofort das volle Programm. Da warne ich immer vor, aber kann man durchaus auch machen. Aber wichtig ist, sich eben am Anfang hinzusetzen und einen Fahrplan zu machen und diese Dinge in der Reihenfolge zu benennen. Da bin ich immer weiterhin ein Freund von.
Ja, die Mandanten tragen es ja oft mit, aber Mitarbeiter haben ja oft Sorge vor Veränderungen, um das so zu formulieren. Aber das heißt, da müsste man dann schon ein bisschen, ich sag mal, Geld in Reserve haben, dass wenn was schief geht, dass man sagt, okay, das schlittert dann nicht in die Insolvenz oder ähnliches, sondern dass man sagt, okay, eine schlechte Phase kann man da mal überbrücken.
Ja, und die Wahrnehmung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist oftmals eine andere als bei den Inhabern. Wenn wir sagen, wir ändern nur eine Kleinigkeit, oh, da ist das für einen Mitarbeiter, für den bricht eine Welt zusammen, für den ist das eine Riesenveränderung. Und deshalb gilt da schon Sorgfalt walten zu lassen und die Dinge auch ordentlich zu begründen, wofür man die tut. Nicht warum, sondern wofür. Die Zielgerichtetheit dabei, die ist eben wichtig. Aber dann habe ich da eben auch einen Strategieprozess draus entwickelt, wo ich den Mitarbeiter mitnehme, wo ich die Mitarbeiterzufriedenheit mit in Gang setzen kann. Und deshalb, jetzt sind wir wieder beim Anfang unseres Gesprächs, habe ich gemerkt, das ist ein guter Türöffner in Kanzleien, um die ganze Mannschaft zu aktivieren und um dann Impuls zu setzen, andere Dinge daraus zu entwickeln, weil es einfach Sinn macht.
Ja, das Schöne ist ja, früher, wenn man schon Veränderungen vorgeschlagen hat, haben die Altpartner und die Mitarbeiter gesagt, nee, also das haben wir 40 Jahre so gemacht, das machen wir weiter so. Also mit Änderungen brauchst du mir gar nicht zu kommen. Das höre ich heute seltener. Also bei den Menschen ist schon bewusst, man muss sich ändern. Ne? Es kommt eine neue Welt, es kommt immer mehr Digitalisierung, immer mehr KI. Das heißt, die wissen, die Branche wird sich eh ändern und da sind die schon auch ein bisschen aufgeschlossener geworden.
In jedem Fall. Das ist jetzt nicht evidenzbasiert gesichert, was ich sage, aber das ist so meine Wahrnehmung, dass sich auch bei den Mitarbeitern in den Kanzleien einiges bewegt, dass die auch merken, es geht hier nicht weiter. Da ist eine Schmerzgrenze überschritten und ich überlege schon, die Kanzlei zu wechseln. Ja, und das beuge ich ja damit vor.
Ja, das heißt, auch da gilt wieder, Kommunikation ist alles. Das heißt, du musst die Mitarbeiter von Anfang an mitnehmen, gut informieren, wobei wir auch schon mal die Erfahrung gemacht haben, selbst wenn wir das machen, kann das trotzdem sein, dass nachher irgendein Mitarbeiter sagt, das hat mir früher besser gefallen, ich gehe wieder zu einer Kanzlei, die ein bisschen klassischer aufgestellt ist. Wobei auf der anderen Seite, wenn man jetzt die Themen hat, dass man ein bisschen moderner ist, wird man immer wieder junge Mitarbeiter finden, die genau das suchen.
Ja, das erkennt man ja auch in anderen Bereichen. Man kann sich auch mal in Krankenhäusern umsehen, da sind manchmal Philosophien, da rennst du raus. Und da will auch kein Personal arbeiten. Aber wo ein offener, ehrlicher Umgang miteinander ist, da finden die Krankenhäuser auch Personal. Das ist manchmal ganz eigenartig. Und da muss man sich eben am Anfang überlegen, wo man sich auf dem Markt positioniert. Und das ist davon abhängig, was Sinn macht und was man auch für ein eigener Typ ist. Wenn man sehr introvertiert ist, dann fallen einem gewisse Dinge schwer. Aber warum kann man dafür nicht auch jemand anders bestimmen, dem man diese Kommunikation überlässt? Und das gibt eben dann sehr, sehr vielfältige Möglichkeiten, über die man am Anfang einfach auch reden sollte. Und darin sehe ich meine Aufgabe, darin sehen wir in unserem Team die Aufgabe, solche Dinge zu benennen und dann Lösungen zu entwickeln.
Hast du denn aus deiner Praxiserfahrung auch Themen, wo du sagst, also wenn ich das Thema weglassen angehe, dann würde ich mit folgenden Punkten beginnen, weil die bringen dir einfach unglaublich viel und das Risiko ist überschaubar.
Ja, mit diesen kleinen Nadelstichen. Ja, dieses Thema Arab hatten wir ja vorhin schon gehabt. Oder was für mich auch so ein Klassiker ist, Prüfungen für Steuerbescheide. Da ist ein Bescheid in Ordnung und dann wird dieser ganze Bescheid nochmal in einem Brief runtergeschrieben. Man arbeitet mit Platzhalter aus dem System und dann dauert das, keine Ahnung, eine halbe Stunde, bis dieser Prozess in Gang ist, wo ich sage, ihr Lieben, der Bescheid ist in Ordnung. Macht ein Standardschreiben ohne Platzhalter, das kann von mir aus auch das Sekretariat mal eben durchwinken und dann geht das Ding raus. Ja, das ist zum Beispiel so ein Thema. Oder die Geschäftspost komplett auf einen externen Dienstleister zu verlagern. Da wird im Haus gar nichts mehr ausgedruckt. Man steuert einfach den Drucker eines fremden Unternehmens an. Ja, was einem das Papier erspart. Größere Themen wie digitale Signatur und sowas, das kommt im Prozess dieses Weglassens immer erst später, weil man dann Papier weglässt und das doch am umfangreichere Maßnahmen sind, wo man andere Dinge erstmal vorschalten sollte. Ja, auch das ein Tipp. Ja, man will immer direkt ins Volle und digitale Signatur. Nee, erstmal im kleinen Anfang.
Du hast mich vielleicht gerade ein bisschen Riemen gesehen. Wir sehen uns hier im Podcast auch per Livestream online. Wir haben genau das vor uns immer ein Thema, das Thema Bescheid. Muss der Steuerberater den Bescheid prüfen? Und wir haben dann Kollegen, die sagen, ja, ja, klar, das muss alles über meinen Schreibtisch. Der Bescheidprüfung ist originäre Steuerarbeiterarbeit. Das geht gar nicht anders. Und wir haben genauso Kollegen, die sagen, nee, das kann ja auch wirklich das Sekretariat machen. Da muss man ja jetzt nicht tief im Steuerrecht drin sein, sondern ich muss nur gucken, ob die Zahlen stimmen. Wenn ja alles stimmt, und brauche ich das immer wegzuschicken. Also das ist wirklich Philosophien, die da aufeinander knallen.
Absolut. Ja, und klar, wir wollen qualitativ eine gute Arbeit leisten. Ich glaube, das steht immer im Fokus. Alles andere ist Abwägen von Nutzen und Risiken. Und auch das ist individuell in den Kanzleien, dass man sagt, nein, wir möchten da das Vier-Augen-Prinzip. Dann ist das auch in Ordnung. Dann nimmt man aber einen zeitlich höheren Bedarf in Kauf. Und deshalb diese Gewichtung vieler Maßnahmen, um dadurch einen Prozess in Gang zu setzen, der eben auch wiederum in der Denke was mit Loslassen zu tun hat.
Ja. Wie werden da deine Empfehlung so als absoluter Schlusstipp, wo man sagt, boah, das ist super, um zu beginnen, dass man sagt, okay, man macht wahrscheinlich eine Auftaktveranstaltung und dass man dann monatliche Arbeitskreise macht, oder gibt es da irgendeine bessere Variante, um daran zu gehen?
Also was sich bewährt hat, ist eben dieses Thema mal anzuschneiden. Auch ruhig mal mit der Mannschaft, wie ich eben sagte, Visier einfach mal hoch, und dass man sagt, ich habe eine Idee. Wir machen jetzt mal. Und dass jeder Mitarbeiter einen Stift und ein Stück Papier, auch im digitalen Zeitalter, ich sage jetzt mal bildlich, auch abends mit ins Bett nimmt. Und immer wenn ihm was einfällt, wo man denn etwas weglassen kann, dann soll er das aufschreiben. Und dann trifft man sich nach einer Woche zwei oder drei und dann legt man diese Dinge übereinander. Dann kommt der Impuls aus der Mannschaft heraus. Man hat diese Idee an die Mannschaft gegeben, und aus diesen Ideen, die man übereinander legt, zeigen sich Einigkeiten oder eben auch nicht. Man hat Diskussionsstoff und man beginnt in die Umsetzung zu kommen. Und wenn es sich dann bewährt, dann sieht man, ey, das ist ja cool.
Ja, das finde ich ein ganz toller Tipp zum Schluss, weil eine Idee haben ist ja immer schon schwierig genug, aber wenn man die dann hat, in die Umsetzung überhaupt reinzukommen, das ist ja schon mal ein Riesenschritt. Und das ist ja eine gute Idee, dass man mit der Mannschaft spricht und sagt, schreibt die Sachen mal auf, die euch einfallen, und dann gucken wir mal, was wir davon umsetzen können. Einfacher geht's ja gar nicht.
Genau. Und ja, es geht dann vom Bauch in den Kopf, ja, dass man merkt, ey, das ist ja cool, ey, wieso haben wir das nicht schon immer so gemacht? Und dann geht im Kopf wirklich was ab, und man hat dann die Mitarbeiter auf seiner Seite, dieser Multiplikatoreffekt, und dann kommen plötzlich diese Dinge ins Rollen. Wie ich immer sage, man stößt einen Dominostein an, dahinter stehen mehrere Dominosteine und die fallen alle in einer Reihe um.
Fantastisch. Das heißt, wer jetzt aber alleine sagt, ach nee, das ist mir doch, ich hole mir lieber ein bisschen externe Hilfe, der darf sich wahrscheinlich auch bei dir melden. Du bist über ProStB, über die Website erreichbar.
Jederzeit und sehr gerne.
Perfekt. Ja, vielen lieben Dank, dass du heute bei mir warst. Ich fand, das war mir immer ein sehr tolles Gespräch mit dir. Ich habe wieder was mitgenommen, was ich auch von meiner eigenen Kanzlei umsetzen kann. Vielen Dank dafür.
Danke dir, Daniel. Danke dir für die Einladung.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.